It's the final countdown. Das große Finale, wir sind am Ende des Kirchenjahres. Wir sind mitten im November. Und ich weiß nicht, wer von euch mag den November als Monat so? Okay, Michaela, sofort ganz selbstbewusst. Ansonsten, boah, semi, ne? Ja. Bei mir ist es auch so. Ich mag den November nicht wirklich gerne. Oft nass und kalt. Es war Anfang dieses Jahres ein bisschen besser, ein bisschen entspannter, aber es ist, finde ich, ein schwerer Monat. Ich freue mich dann, wenn es Advent wird und Weihnachten hell und schön. Das ist doch was ganz anderes. Und dazu kommen dann auch die schweren Themen des Kirchenjahres. Der Buß- und Bettag, der Volkstrauertag. Wolfgang Tacher sagt es schon, es ist kein kirchlicher Feiertag und dennoch ja ein Thema, das eine Schwere hat und das Wichtiges für uns. Und dann als Finale wirklich nächste Woche der Totensonntag, der Ewigkeitssonntag, wo wir an Menschen denken, die gestorben sind, wo wir auch an unsere eigene Vergänglichkeit erinnert werden. Herausfordernd. Kein leichter Monat, keine leichten Themen, aber ich finde, jede Jahreszeit hat ihre Bedeutung, jede Jahreszeit ist wichtig und auch jede Jahreszeit im Kirchenjahr ist wichtig. Ja, Buße, Umkehr, wo will ich mein Leben ändern? Volkstrauertag, nicht nur negativ an die Kriege denken, sondern wie können wir Frieden schaffen, wie können wir uns für Frieden einsetzen, einen Friedenssonntag daraus machen. Und dann der Blick auf die Vergänglichkeit. Es gibt ein Bibelwort, das ich bei jeder Trauerfeier sage. Psalm 90. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Vergänglichkeit im Blick zu haben, ist wichtig, um die richtigen Schlüsse zu ziehen für unser Leben hier und heute, um die richtigen Prioritäten zu setzen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich habe einen Predigtext mitgebracht, den habe ich mir nicht ausgesucht für heute. Der ist von der Kirche vorgeschlagen, vorgegeben. Hiob 14, ein herausfordernder Text. Und wir hören erstmal die ersten 6 Verse. Der Mensch, von einer Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Geht auf wie eine Blume und fällt ab. Flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen vom Unreinen? Auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann, so blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat. Das Buch Hiob ist eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ihr es ein bisschen kennt. Da wird von einem Mann erzählt, der viel zu erleiden hat, viel zu erdulden hat, dem viel genommen wird. Und obwohl er an Gott glaubt, ja, er ist ein ganz frommer Mann, ein glaubender Mensch und dennoch verliert er alles. Und da hat er dann die Frage aller Fragen, Gott, warum lässt du das zu? Warum lässt du es zu, dass es mir so schlecht geht? Vielleicht kennst du die Frage aus deinem eigenen Leben auch. Aus deinem Leid, aus deinem Verlieren, aus deinem Verlust. Ja, ich sehe nickende Köpfe. Wo bist du denn in meinem Leid? Wo bist du denn in meinen Herausforderungen? Wo bist du denn in meinen Fragen? Bei Hiob war das so. Und Hiob hatte Freunde, die ihm versuchten, kluge Antworten zu geben, aber diese Antworten haben sein Herz nicht beruhigt. Und die Pointe des Hiob-Buches ist, die Spannung bleibt. Es gibt keine Auflösung. Ja, es gibt Grautöne. Es ist nicht alles schwarz und weiß. Die Spannung wird ausgehalten. Warum? Weil das Leben spannungsreich ist. Und das ist das Kostbare an der Bibel und das Kostbare am Hiob-Buch, dass er die Spannung aushält, weil unser Leben ist spannungsreich. Es wird nicht erklärt. Es wird gezeigt, wie Menschen mit dieser Frage umgehen. Und das finde ich bedeutender, als Antworten zu bekommen, die irgendwie theoretisch sind, aber das Herz nicht berühren. Darum ist Hiob kostbar im Alten Testament. Ich habe meine Predigt in drei Teile geteilt. Nämlich, erstens, wer sind wir im Angesicht Gottes? Erstens, wir sind vergänglich. Zweitens, wir sind verantwortlich. Und drittens, wir sind angesprochen. Erstens, wir sind vergänglich. Ja, ich lese nochmal Verse 1 und 2, da heißt es, der Mensch lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Er ist unruhig, er ist vergänglich. Zu diesem ersten Punkt kann ich eigentlich nur Fragen stellen und gar keine klugen Antworten geben. Wer sind wir denn schon? Wer bist du denn schon mit deinen 70, 80, 90 Jahren im Zuge der Weltgeschichte? Wer wird sich eigentlich noch an dich erinnern in 50 Jahren, in 80 Jahren? Wird es da jemanden geben oder wirst du einfach untergehen im Lauf der Geschichte? Unser Leben ist von Anbeginn eine Reise auf den Tod zu. Und keiner von uns weiß, wie lange diese Reise noch geht. Am nächsten Sonntag werden wir die Verstorbenen verlesen. Wen werden wir im nächsten Jahr verlesen? Wer wird nicht mehr da sein? Wirst du nicht mehr da sein? Wird dein Name erklingen am Ewigkeitssonntag 2026? Oder mein Name? Bin ich der zweite Gemeinschaftspastor, den ihr zu Grabe tragen müsst? Erschrockene Gesichter. Wir wissen es nicht, Susanne, wir wissen es nicht. Ja? Keiner von uns weiß, wie das nächste Jahr wird. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Dass unser Herz schlägt, dass unsere Lunge atmet, das ist unverfügbar. Und diese Vergänglichkeit will uns dieser Tag vor Augen führen und dieser Text. Dann werden wir gleich singen, Stunden, Tage, Jahre gehen hin. Wir können das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Das wollen wir manchmal gerne, ja? Wenn du dir dein Leben anschaust, gibt es Entscheidungen, die du nicht mehr so treffen würdest. Große Entscheidungen, die du bereust, wo du sagst, das war ein Fehler. Das war nicht gut, das war für mein Leben, für meine Biografie nicht hilfreich. Und wenn es das gab, wir können es ja nicht mehr rückgängig machen. Wir müssen mit dem leben, was wir haben. Das Rad der Geschichte geht weiter. Diese Gedanken sind typisch für die alttestamentliche Weisheitsliteratur. Also Hiob gehört dazu, die Sprüche, das Buch Kohelet. Das ist so ein leicht depressiver Grundton, aber diese Bücher wollen uns zur Demut anleiten, ja? Und zur Dankbarkeit, das hier und heute, das Schöne genießen, uns an dem freuen, was wir haben und dennoch nachdenken und Prioritäten setzen und bedenken, wer sind wir eigentlich. Ist nicht einfach, aber es ist kostbar. Darum ist die alttestamentliche Weisheitsliteratur sehr kostbar und in der neuen Ordnung der Kirche auch viel stärker aufgenommen. Ja, wir sind vergänglich. Und der zweite Gedanke dabei, wir sind unruhig, sagt der Text. Ja, wir sind unruhig. Kennst du Unruhe? Es gibt ja erstmal Unruhe ganz oberflächlich. Was heißt oberflächlich? Aber so der Alltag. Ne? Man ist wie ein Hamster im Rad. Man hat die Kinder und man hat den Job und man hat die Ehe und man hat die Gemeinde und immer alles und so weiter. Man ist einfach im Alltagsgeschäft so drin, dass man einfach nicht zur Ruhe kommt. Aber es gibt auch andere Unruhe und die ist viel gravierender, finde ich. Nämlich Unruhe in mir drin, im Herzen. Da gibt es Ängste und Sorgen und Tränen und Nöte. Und es gibt Glück und Freude und Schönes. Und oft wechselt sich das ab. Wann kommen wir denn innerlich zur Ruhe? und sagen, ja, ich bin ruhig, ich bin zufrieden, ich bin im Frieden mit mir. Ja, diese innere Unruhe ist doch viel herausfordernder, als einfach nur den Alltag zu handeln. Und dann kommt man aus diesen Fragen ja nicht einfach raus, die kann man nicht immer einfach klären. Dann die Frage nach den Prioritäten, was ist eigentlich dran? Ich bin vielleicht mitten im Leben, welche Prioritäten will ich setzen? Wie will ich mein Leben gestalten? Und die Frage nach der Zukunft, ja? Kinder fragen, schaffe ich das neue Schuljahr, schaffe ich den Schulwechsel? Oder arbeitende Menschen fragen sich, kann ich meinen Job halten? Menschen in einer Partnerschaft fragen sich, wird meine Ehe halten? Alte, hochbetagte Menschen fragen sich, wie geht es eigentlich weiter? Wie lange kann ich noch alleine bleiben? Wann muss ich umziehen in ein Pflegeheim? Wer wird für mich da sein? Werden meine Kinder da sein? Und wie werde ich eigentlich sterben? Wie werde ich sterben? Und wann? Und wodurch? Diese Fragen können Unruhe machen. Und wir alle sind in einem unterschiedlichen Lebensalter und haben unterschiedliche Themen und unterschiedliche Fragen. Aber Unruhe, das, was Hiob hier beschreibt, kennen viele von uns. Und ich kenne es auch. Unruhe in mir. Nicht nur in dem vielen Alltagsgeschäft zwischen allem, was ich zu tun habe. Das ist oftmals noch das Leichtere. Aber Fragen, die bohren und die beschäftigen. Vergänglichkeit und Unruhe. Wir sind vergänglich, das war der erste Punkt. Der zweite ist, wir sind verantwortlich. Und dieser Punkt ist jetzt ein Einspruch und ein Widerspruch zu dem ersten. Denn es wird uns auch gesagt, dass es nicht egal ist, wie wir leben, was wir denken, was wir tun. Ja, das ist nicht egal. Es ist nicht egal, was wir glauben. Und in den Versen 3 und 4 wird dieses Wort vom Gericht erwähnt. Du ziehst uns vors Gericht, sagt Hiob. Und Wolfgang Tacher hat in der Moderation dieses Thema schon aufgemacht. Sowohl im Wochenspruch, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Jesu Christi offenbar werden, unser Leben. Ja, und dann diese, ich finde, auch sehr herausfordernde Textlesung aus Matthäus 25, wo das Endgericht ja auch beschrieben ist. Ich war hungrig und du hast mir zu essen gegeben oder durstig oder eben nicht. Ja, eine große Herausforderung. Wie ist das bei euch mit dem jüngsten Gericht, mit dem Weltgericht? Wie geht ihr mit diesem Thema um? Geht ihr überhaupt damit um? Man kann in der Kirchengeschichte sehen, dass unterschiedlich damit umgegangen wurde. Also ich mache jetzt nur mal ganz grob, im Mittelalter und auch in unserer eigenen Frömmigkeitsprägung wurde das oft sehr stark betont. Es wurde Angst gemacht mit dem Gericht, das hast du ja auch gesagt. Das hat etwas Bedrohliches, man hat viel vom Gericht geredet und ich kenne noch Menschen, die nur Christen geworden sind, aus Angst vor dem Gericht. Das ist die eine Schlagseite. Eine andere Seite ist, dass wir vielleicht zu wenig davon reden, oder? Ich bin jetzt 26 Jahre Pastor, ich habe mal überschlagen, es gibt nicht viele Predigten von mir über das Gericht Gottes. Das ist aber auch nicht gut, denn es gehört zu unserem Glauben. Ja? Im Glaubensbekenntnis sagen wir, Jesus wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und darum ist es auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich will jetzt das große Fass gar nicht aufmachen, will nur noch zwei Dinge sagen. Inhaltlich kann man auch von beiden Seiten vom Pferd fallen. Man kann auf der einen Seite sagen, ja, wir müssen uns den Himmel verdienen, wir müssen gute Werke tun. Das war die katholische Mittelalter-Variante. Oder die pietistische, fromme Variante, wir müssen uns bekehren und wir müssen in der Heiligung wachsen, wir müssen geistig leben. Wann kommen wir da irgendwie raus? Und da ist es kostbar zu sagen, die Gnade Gottes ist das Einzige, was uns rettet im Gericht. Das Einzige. Die andere Seite ist aber eine billige Gnade. Ja? so nach dem Motto, ja, passt schon, Gott hat uns lieb und er wird uns begnadigen. Ja. Dagegen stehen eben diese Texte, wie der Text, den Wolfgang Tarrach gelesen hat. Nein, wo Jesus unterscheidet und wo er von Hölle spricht und von Feuersee und von Teufel und von Trennung, wo er schwarz-weiß aufmacht und wo er das Kriterium formuliert. Und für uns Gemeinschaftsleute ist das kein passender Text. Weil wir argumentieren als Kriterium mit der Bekehrung. Ja, Bekehrung steht da gar nicht. Das ist die Frage, haben wir Hungernde gesättigt? Haben wir Durstende zu trinken gegeben? Das ist das Kriterium. Bevor ich zum letzten Punkt komme, möchte ich euch aber einen Hinweis geben, den ich wichtig finde. Das Gericht Gottes wird nicht sein, um zu bestrafen, um abzurechnen, sondern um aufzurichten, um wieder Gerechtigkeit walten zu lassen. Und ich sage, das wollte ich eigentlich meinen Kollegen am Donnerstag noch sagen, ich habe so einen kleinen Impuls bei unserer ARKO gemacht, das habe ich leider vergessen, zu sagen, wenn wir über das Gericht reden, dann dürfen wir nicht zuerst über das Gericht reden, dann müssen wir zuerst über den Richter reden. Und der Richter ist kein objektiver Richter. Der Richter ist Jesus Christus. Und wenn wir vor ihm stehen, ne, wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, von dem, der unser Erlöser ist, der unser Freund geworden ist, unser Begleiter, vor dem stehen wir. Und das ist ein Unterschied. Aber irgendwann sollte ich mal eine richtige, ausführliche Predigt machen. Gut, Dorothee nickt, dann ist das also schon mal gesetzt. Dann ist das Gesetz, dann mache ich das natürlich auch. Das Dritte, wir sind angesprochen. Und jetzt bekommt dieser Text einen neuen Zungenschlag. Jetzt kommt ein anderer, ein positiver Ton in diesen Text. Wir gucken uns nochmal drei Verse an. Uwe, wieso ist das hier aus? Okay. Ja, gut. Das sind die letzten drei Verse und achtet mal auf den Zungenschlag. Ach, dass du mich im Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis dein Zorn sich legt, mir ein Ziel setzen und dann an mich denken wolltest. Du würdest rufen und ich dir antworten. Es würde dich verlangen nach dem Werk deiner Hände. Dann würdest du meine Schritte zählen, aber hättest doch nicht Acht auf meine Sünde. Drei wunderbare Entdeckungen. Hiob ist nämlich ein Mann, der sehr leidet, auch unter der Gottesferne, aber gleichzeitig denkt er oder kennt er Gott und er sagt, ne, erstmal redet er noch vom Totenreich und vom Zorn, ne, in Vers 13, aber dann, dass du an mich denken wolltest. Ich wünsche mir Gott, dass du wieder an mich denkst. Eine Sehnsucht von Hiob und er weiß, Gott ist eigentlich so. Gott ist ein Gott, der an dich denkt, dem du nicht egal bist, dem du wichtig bist, der deine Tränen sieht. Gott ist ein Gott, der deine Fragen ernst nimmt, deine Zweifel, die Unruhe in dir. Er hat dich im Blick und er denkt an dich. Und diese Ahnung hat Hiob, dass Gott eigentlich so ist. Die zweite Entdeckung, die ich wunderbar finde, du würdest rufen und ich antworten. Ja, Hiob sehnt sich danach, dass Gott wieder mit ihm spricht, dass Gott in Kontakt geht. Wie ist das mit dem Reden Gottes in deinem Leben? Spricht Gott zu dir? Ja, dann kann man eine ganz fromme Antwort geben, kann sagen, na klar, ne, wir haben doch hier die Bibel, das ist doch Gottes Wort und Gott redet hier. Ist das so einfach? Ich finde nicht. Man kann nicht einfach die Bibel aufschlagen und die Erfahrung machen, dass Gott spricht, dass Gott mein Herz berührt, das ist ein Geschenk. Ja, das habe ich nicht in der Hand, das ist nicht verfügbar. Aber er hat die Sehnsucht, du würdest rufen und ich würde antworten, es würde dich verlangen nach dem Werk deiner Hände. Gott, du hast doch eigentlich Sehnsucht, du hast doch Verlangen nach mir und ich möchte mit dir im Kontakt sein, ich möchte, dass du sprichst, dass du mein Herz zur Ruhe bringst und ich möchte dir antworten. Gespräch ist Beziehung. Und dann der dritte Gedanke, du würdest meine Schritte zählen, aber hättest nicht Acht auf meine Sünden. Gott hat, Hiob weiß, Gott hat mich im Blick, aber er ist kein Kontrollgott, der schaut, was ich falsch mache und so, sondern er achtet meine Schritte, er begleitet mich, ja, weil ich ihm wichtig bin. Darum geht er mit und begleitet mich. Hiob ist ehrlich in diesem Text. Er spricht unsere Vergänglichkeit an, unsere Verantwortung und er weiß von einem Gott, der da ist und der präsent ist und der für ihn ist. Trotz aller Zweifel hindurch ahnt er es. Und wir als Christinnen und Christen wissen, dass diese Ahnung des Hiob Mensch geworden ist in Jesus Christus. Denn bei Jesus ist das genauso. An Jesus erkennen wir die Sehnsucht. Ja, er hat die Sehnsucht nach den Menschen. Er geht den Menschen nach. Er geht den Menschen nach und er sucht die Menschen auf. Bei Jesus wissen wir, er ist das Wort Gottes. An Jesus sehen wir, Gott hat wirklich Kontakt zu uns gesucht. Er ist Mensch geworden. Konkreter kann es gar nicht gehen. Ja, an Jesus sehen wir, dass Gott das Gericht, das notwendige Gericht, das wir so oft verschweigen, auf sich selbst lenkt. So ist Gott. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Der November Blues hat Einzug gehalten. Die Texte des November, die Themen sind nicht einfach, aber sie sind wichtig. Heute ging es um die Vergänglichkeit deines Lebens, um die tiefen Fragen, um die Unruhe, aber auch um das Gespür. Und ich hoffe, das ist angekommen. Du bist im Blick. Du wirst gesehen. Du bist nicht egal. Ich finde, das ist eine richtig gute Nachricht, auch in dieser tristen Jahreszeit. Amen.